So, meine Damen und Herren, entschuldige, dass ich ein bisschen später war. Aber es gab da eine wichtige Sache zum Wohle der Universität, die geklärt werden musste. Also auch wenn Sie vielleicht jetzt direkt keinen Vorteil haben von dieser 10 Minuten zu spät kommen, wenn Sie länger an der Uni bleiben, haben Sie das vielleicht. Also ich fange jetzt mal mit zwei Mitteilungen an. Eins, einige Theologen haben ja gefragt, ob sie auch ein Protokoll abgeben sollte. Antwort, nein. Die Theologen tragen sich nur in der Teilnehmerliste ein. Ja? Und dann eine zweite Mitteilung betrifft einen Vortrag im Rahmen meines Forschungskolloquiums. Also wir beschäftigen uns in dieser Vorlesung mit zwei theoretischen Wissenschaften. Man könnte sagen, vielleicht die meist theoretische philosophische Wissenschaften, die es gibt, nämlich die Logik und die Metaphysik. Aber diesen werden ja nicht in einem luftleeren Raum gemacht. Das heißt, die dienen natürlich letztendlich dazu, um das menschliche Leben besser zu machen. Das heißt, um die Seele in die richtige Richtung zu lenken. Nämlich, wie erreicht ein Mensch Wissen und wie erreicht ein Mensch Wahrheit? Und so sieht man dann auch, dass schon in der klassischen Antike, auch wenn es um solche theoretische Frage ging wie Logik oder Metaphysik, das letztendlich in einem größeren Rahmen der Lebensführung stand. Das heißt, Philosophie war doch eigentlich letztendlich Lebensführung, wo der Lehrer eine große Rolle spielte. Und eigentlich könnte man sagen, dass das mit Stiftung der Universitäten im 13. Jahrhundert zu Ende geht, weil dann es nicht mehr die Verantwortung eines individuellen Lehrers ist, sondern die einer Institution, nämlich die der Universität. Und interessant an dieser Universität, diese, sagen wir mal, Erfindung des Mittelalters ist, dass sie eine kollegiale Struktur haben. Das heißt, dass der individuelle Magister verschwindet hinter dem gemeinsamen Suchen nach Wahrheit. Insofern kann man aus den frühesten Dokumenten der Universitätsstiftungen auch sehen, dass das Modell der Magister und den Scholares eigentlich das Modell einer mönchischen Gemeinschaft war. Dass es wohl letztendlich alle gleich waren. Nun, das heißt, da sorgt die Institution für das Seelenheil des Individuums. Nun, den Vortrag, den Dr. Göllentops am Samstag im Forschungskolloquium halten wird, geht genau auf diese Umwandlung der Idee der Seelenführung ein. Also das ist ja, wie gesagt, ein antiker Begriff, also der Philosophenlehrer, der so die jungen Philosophen an der Hand nimmt und sie quasi im Metier einführt, das wurde seit so dem 12. Jahrhundert also von einer Institution gemacht. Wie Sie jetzt auch hier sitzen, Sie folgen zwar die Vorlesung bei mir, aber eigentlich studieren Sie an der Universität Freiburg. Und weil ich zufälligerweise hier in Freiburg bin, deshalb sitzen Sie hier bei mir in der Vorlesung. Also Dr. Göllentops ist ein Spezialist für die Philosophie des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts, also die Zeit, wo die Universitäten noch relativ jung waren und so ihre eigene institutionelle Identität suchte. Und er wird also das Thema der Seelenführung am Samstag näher erläutern, und zwar Raum 1228, und der Vortrag beginnt um 21:15 Uhr. Wie gewohnt werde ich das kurz einleiten, und nachher wird er also sein Referat halten, und nachher findet eine Diskussion statt. Also die, die gerne dabei sein wollen, die sind herzlich willkommen. Ende der Mitteilungen. In der letzten Vorlesung habe ich versucht klarzumachen, dass das Streben nach Wissenschaft keine Selbstverständlichkeit ist. Dass das Streben nach Wissenschaft also eigentlich eine kontraintuitive Haltung ist, die aber dennoch Sinn macht. Und dass diese Erfindung erstmal gemacht werden sollte und nachher auch bestätigt, begründet werden musste. Und die Begründung dieser Erfindung ist die frühe Philosophiegeschichte. Und wir hatten ja gesehen in dem letzten Text, mit dem ja die Veranstaltung letzte Woche endete, da hatten wir uns einen Text aus dem Mittelalter angeschaut, von Hugo von San Victor, der aber spätantike Materialien aufgriff, wo es geht um, wie muss man jetzt über Wissenschaften denken. Und er hatte ja stark hervorgehoben, dass die Wissenschaften eigentlich der Praxis folgten, dass es erstmal eine ganz normale Praxis gab und dass dann erst im späteren Verlauf diese Praxis theoretisch begründet wurde und dass diese theoretische Begründung sich auf sichere Regeln und Vorschriften stützte. Und ich habe vorige Vorlesung ja klar gemacht, dass das eigentlich gar nicht selbstverständlich ist, dass du sagst, dass die Praxis, die ja immer etwas Kontingentes und Zufälliges hat, dass die sich durch sichere Regeln gut beschreiben lässt. Also der Mehrwert ist nicht direkt evident. Der Mehrwert muss erst begründet werden. Und diese Begründungen, wie gesagt, ist eigentlich die Philosophiegeschichte. Und die Begründungen dieser Begründungen, entschuldige, dass es so komplex wird, ist eigentlich die Logik und Metaphysik. Also jetzt sind wir noch bei einem allerersten Block, wo ich versuche, euch zu sensibilisieren für das, was eigentlich Wissenschaft ist. Man könnte auch sagen, ich versuche sie zu sensibilisieren, für die Entdeckung der Theorie. Und in dem zweiten Schritt, ich hoffe, dass ich da heute schon mit anfangen kann, zeige ich, welche zwei Sekundanten diese Erfindung der Theorie eigentlich braucht, nämlich die Logik und die Metaphysik. Und ich mache das, weil wenn Sie nicht wissen, wo das eigentlich herkommt, was die Problemkonstellation ist, dann verstehen Sie gewisse Debatten, die innerhalb der Logik und Metaphysik geführt werden, nicht gut. Dann können Sie nicht auf Ihren Wert schätzen. Also das war so 3.4, Geschichte der Wissenschaften. Und jetzt gehe ich zu 3.5 über, Praktiker und Spezialist. Also Aristoteles ist für das, was wir hier tun, eine sehr wichtige Quelle, weil Aristoteles ist derjenige, der für viele Bereiche der Erfahrung derartige wissenschaftliche Regeln aufgestellt hat. Also Aristoteles ist echt jemand, der versucht, die Wissenschaften erstmals zu formulieren, um zu fragen, okay, was ist deren Gegenstand, wovon handeln die eigentlich? Und ein solcher Bereich ist der Bereich der Politik, ein Bereich, das er oft mit der Medizin vergleicht. Und hier kommt das Problem, das ich vorhin angedeutet habe, sehr stark nach vorne, weil zwar kann jemand in einem konkreten Falle genau wissen, was gemacht werden muss, aus Erfahrung. Gesetzt, man ist Rektor der Universität Freiburg und man kennt die Universität wie seine Westentasche. Da weiß man also genau, was man tun muss, um die Uni also exzellent zu machen. Aber gesetzt, man gehe an eine andere Uni, dann ist ja nicht sicher, ob diese Erfahrung Ihnen auch dort also zum Erfolg führen wird, weil dort vielleicht die Situation ganz anders ist. Das heißt, der Praktiker hat eine gewisse Erfahrung, die in eine kleine Region funktioniert, aber wenn dieser Praktiker also an mehreren Stellen auftreten muss, ist ja die Frage, ob sein praktisches Wissen ausreicht. Das heißt, wird er mit einem anderen Fall konfrontiert, dann kann es sein, dass er es eigentlich nicht mehr weiß. Und so gibt es einen zweiten Typ, den könnte man vielleicht den Spezialisten nennen. Das heißt, derjenige, der ein gewisses Wissen hat, das ihm in alle Fälle hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist natürlich ein Wissen, das ein bisschen anders aussieht, weil es könnte sein, dass er in dem ganz konkreten Falle vielleicht nicht die alleradäquateste Entscheidung trifft, weil er die Details nicht kennt. Aber er kann sich insofern ein Spezialist nennen, dass er immer wo auch für sein Wissen befragt werden kann. Das heißt, man sieht hier, dass die Praktik vielleicht das Wissen ist, das gehört zu einem, sagen wir mal, beschlossenen Gemeinschaft, wo man genau weiß, was läuft. Sobald aber die Gesellschaft ein bisschen größer wird oder durch Handel viele Leute auf dem Marktplatz rumlaufen, dann braucht man also ein anderes Wissen, ein Wissen, das globaler ist. Und das ist, was Sie so jetzt zum Beispiel in der Politika von Aristoteles formuliert sehen, oder die nikomachische Ethik. Das ist die nikomachische Ethik. Und es ist interessant, dass Aristoteles, wenn er über die Entdeckung von Wissenschaft spricht, er sagt ja, Sokrates ist eigentlich der allererste, der wissenschaftlich arbeitete, und sagt er, das kam, weil er mit Definitionen operierte, die er erstmal im Bereich der Ethik angewandt hat. Und die Ethik ist natürlich für die Wissenschaft ein ganz interessanter Bereich, weil man da die Spannung zwischen konkreter Erfahrung und allgemeines Wissens am deutlichsten hat. Ja, weil, ich meine, hier kann man erstmal zu Recht fragen, was nützt dir die allgemeine Erfahrung, wenn du in einem ganz konkreten Fall nicht genau weißt, was gemacht werden muss. Schauen wir uns mal diese Stelle aus der nikomachischen Ethik an. Jetzt habe ich. Also ich habe ja gesagt, er vergleicht da die Medizin mit der ethischen oder politischen Wissenschaften. Dem Fieberkranken ist im Allgemeinen Ruhe und Fasten zuträglich. In einem einzelnen Fall aber vielleicht nicht. Auch der Lehrer im Faustkampf hält nicht alle zu denselben Übungen an. Darum dürfte das Einzelne sorgfältiger behandelt werden, wenn ihm eine eigene Fürsorge zuteil wird. Das ist dieses Dörfliche, auf das Individuum gerichtete. Dann erhält der Einzelne eher, was ihm nützt. Jedoch wird die Sorge für das Einzelne beim, und jetzt kommen diese allgemeinen Bestimmungen, beim Arzt, beim Fechtmeister und dem Vertreter jedes anderen Faches am vollkommensten sein, wenn er das Allgemeine kennt und weiß, was sich für alle oder eine bestimmte Klasse gehört. Also da geht es nicht mehr um den Einzelnen, sondern um das Allgemeine. Denn als Gegenstand der Wissenschaften gilt das Allgemeine. Und das ist es auch. Also hier haben wir eine sehr wichtige Feststellung. Aristoteles sagt, wenn du also Spezialistenwissen haben willst, musst du auf das Allgemeine gehen. Also eine bestimmte Form von Wissen hat einen Gegenstand. Und lass wir mal ganz ehrlich sein, hier ist noch gar nicht deutlich, was das ist, das Allgemeine. Aber zumindest verlangt man von so jemand, dass er in alle Situationen, wie verschiedentlich die Situationen auch sein, auch sind, dass er da das Richtige sagen kann. Es mag ja gewiss nichts hindern, dass man einen einzelnen Fall auch ohne Wissenschaft richtig behandelt. Also aus der Erfahrung kann man ja manchmal vieles gut tun, wenn man nur durch Erfahrung genau darüber unterrichtet ist, was sich in einem solchen Einzelfall begibt. So ist vielleicht mancher für sich selbst ein sehr guter Arzt. Ich meine, wenn Sie ein altes Auto fahren, dann denke ich, dass Sie damit am besten umgehen können, wenn Sie das zu einer Garage bringen, dann sagt er, oh, aber Sie dürfen da gar nicht mehr mitfahren, weil da gibt es allerhande Probleme, aber Sie wissen genau, wie Sie diese Probleme lösen müssen. Das heißt, wenn Sie die Tür zuziehen, direkt gleich den Schlüssel umdrehen, dann springt das Auto an, anders nicht. Und das funktioniert immer. Nichtsdestoweniger muss derjenige, der ein Künstler werden und die Theorie einer Kunst sich aneignen will, wir sind ja also auf einer höheren Ebene, auf das Allgemeine gehen und dasselbe nach Möglichkeit zu erkennen suchen. Denn dieses ist es, wie gesagt, womit Kunst und Wissenschaft es zu tun hat. Also wir hatten ja gesehen in der letzten Sitzung, wir haben Praxis und dann Begründung der Praxis, dieses Logon Didonai. Also dass eigentlich diese Handlung nochmal extra argumentieren, dafür eine Argumentation geben. Und jetzt ist die Frage, womit operiert eine solche Argumentation? Also nicht mit Taten, sondern mit Begriffen. Und worauf zielt eine solche Argumentation, sagt Aristoteles, auf das Allgemeine. Also sehen wir hier ein ganz neuer Gegenstandsbereich erstmal entdeckt werden muss, um das Logon Didenei, das Argumentieren überhaupt sinnvoll zu machen. Und für uns, also wir, ich meine nach so vielen Jahren Universität und Wissenschaftsbetrieb, für uns ist das ja fast selbstverständlich. Aber ich will hervorheben, selbstverständlich ist es nicht. Und man kann sich fragen, was das Allgemeine ist. Also Wissenschaft, anders als der Praxis, als die Praxis bewegt sich in einem ganz bestimmten Feld. Und wie gesagt, da tauchen zwei Probleme auf. Was ist das Allgemeine? Und was bewirkt dieses Wissen eigentlich? Was ist der Vorteil? Das ist ja noch gar nicht klar. Und so kommen wir jetzt bei 3.6. Gegenstand von Wissenschaft. Also für Nummer 1, also was ist das Allgemeine, hat Aristoteles eine einfache Antwort. Nämlich, man muss statistisch vorgehen. Man muss den Durchschnitt nehmen. Das heißt, wenn man fragt als Arzt oder Politikus, was ist der Mensch? Ja, dann sagt Aristoteles, da musst du den Normalfall nehmen. Also nicht die Extremen. Du siehst, dass Menschen immer aus Seele und Körper aufgebaut sind und dass in den meisten Fällen die Seele den Körper steuert. Das ist also Mensch. Jetzt gibt es natürlich Ausnahmefälle, aber der Spezialist schaut nicht auf die Ausnahmefälle, der schaut immer auf den Normalfall. Also es gibt diese Ausnahmefälle, aber darauf richtet der Spezialist sich nicht. Das Allgemeine besteht also nach Aristoteles in der Natur, wie man das bei den meisten findet. Und so sagt er das in der Politica. Also Politik. Das Lebewesen, also jedwedes Lebewesen, so auch der Mensch, besteht primär aus Seele und Leib. Also Leib, das, was von sich aus nicht bewegt, und die Seele, die den Leib bewegen lässt. Wovon das eine seiner Natur nach ein herrschendes, weil es den Körper bewegt, das andere ein beherrschendes ist, weil es von der Seele bewogen wird. Was dabei naturgemäß sei, muss man eher an dem ablesen, was sich normal verhält, als an dem, was verdorben ist. So muss man auch jenen Menschen untersuchen, sagt er in der Politik, der sich nach Leib und Seele in der besten Verfassung befindet. Also schau, welche Menschen am besten also operieren, das ist der Normalfall. Da wird dies klar, denn bei Menschen, die schlecht oder in schlechter Verfassung sind, könnte es oft scheinen, als regiere der Körper die Seele, weil sie sich selbst schlecht und naturwidrig verhalten. Also das ist natürlich schon eine Behauptung. Weil man kann sagen, hey, entschuldige, du willst doch über die Sache selbst reden und jetzt kommst du mit irgendwie einem Mittelmaß an. Und wie ist es mit den anderen? Ich meine, diese Ausnahmefälle gehören doch auch zu Menschen, das sind ja doch auch Menschen. Worauf bezieht sich eigentlich die Wissenschaft? Sie sehen, dass es viel Überzeugung braucht, um das als ein valides Gebiet zu erschließen, um überhaupt eine Begründung schlagkräftig zu machen. Sehen Sie, auch wie leicht das widerlegt werden kann. Also es ist, ich sage es immer, und ich werde das wiederholen, bis Sie das auswendig kennen, die Erfindung der Wissenschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Das größere Problem liegt aber bei 2. Was bringt uns dieses Wissen vom Allgemeinen? Und Es ist gut hier, das, was wir von der Erfolgsgeschichte der Wissenschaft wissen, also was sie mit ihrem mobiles Telefon machen und so, dass sie das mal zwischen Klammern setzen. Also gesetzt, man kennt nur die allgemeinen Regeln, wie ein Staat funktioniert. Ist man dann ein guter Politiker? Und Aristoteles würde sagen, nee, eigentlich nicht. Du bist ein guter Wissenschaftler, aber kein guter Politiker. Die Frage, die man sich hier stellen muss, ist, wo bleibt jetzt der Gewinn für die Staatswissenschaft, wenn man durch diese theoretischen Überlegungen noch keinen guten Staatsmann wird, sondern nur einen guten Staatswissenschaftler. Und in den Werken des Aristoteles, nochmals, sie sind interessant, weil er gerade damit anfängt, was ist eigentlich Wissenschaft, kommen solche Reflexionen oft vor. Er ist derjenige, der die Wissenschaften entdeckte und hatte so ein ganz großes Gespür für die Problematik, die dahinter steckt. Und in der Politika unterscheidet er so zwischen den Wissenschaften vom Herrsein und die Wissenschaften vom Sklave sein, weil er sagt ja, der Herr benimmt sich anders als der Sklave, der Herr muss herrschen, der Sklave muss beherrscht werden und das setzt ein gewisses Verhalten voraus, von dem man ein Wissen haben kann. Und es fragt sich nun, was das Herr oder Sklave sein, also wenn du davon eine Wissenschaft hast, was das eigentlich aus dieser Person, der diese Wissenschaft hat, macht. Also wirst du durch das Wissen von das, was ein Herr sein sollte, ein Herr? Oder wenn du weißt, was ein Sklave tun muss, also wenn du davon eine Wissenschaft hast, bist du dann ein Sklave? Und die Antwort ist natürlich nein. Und Sie sehen, so wie leicht es ist, Wissenschaft zu kritisieren, sicherlich, wo es um dieses praktische Wissen geht, weil man sagt, ja, das Wissen macht ja einem noch gar nicht zu einem guten Entscheidungsträger. Und da sehen Sie auch, also hier vielleicht in Deutschland nicht so, weil wir ja ganz stolz auf unsere Universitäten sind, aber wenn Sie so im angelsächsischen Bereich kommen, wo man viel pragmatischer denkt, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, da schaut man einfach, okay, welches Nutzen bringen die Geisteswissenschaften? Machen die Geisteswissenschaften jemand also bessere Fabriksdirektoren, bessere Politiker? Und statistisch lässt sich feststellen, dass das nicht so ist. Also muss man die Geisteswissenschaften abschaffen. Das ist ja kein Privatvergnügen. Und man könnte ganz leicht argumentieren, also Wissenschaft ist Privatvergnügen. Das bezieht sich auf das Allgemeine, aber wo steht das Allgemeine? Ist nur deine eigene Konstruktion. Also es bringt nichts. Verstehen Sie das? Und dieses Argument, das können Sie immer wieder zurückfinden. Und das hat auch seine Begründung. Und deshalb müssen Sie immer fragen, okay, welchen Mehrwert liefert eigentlich die Wissenschaft auf? Bringt eigentlich die Wissenschaft ein? Und so sehen Sie auch, weshalb die Metaphysik so unheimlich wichtig ist, weil die kreiert ein Weltbild, in dem das Allgemeine als Norm seinen Platz kriegt. Wenn Sie das natürlich wegholen, ja, dann sehen Sie wieder bei Null. Dann müssen Sie das erstmal begründen, dann leuchtet das gar nicht ein. Und die Logik, also die andere Stütze, die zeigt ja, aber okay, wenn du jetzt dieses praktische Wissen mal zu Papier bringst, dann merkst du, dass das voller Widersprüche steckt. Jetzt muss man natürlich erstmal begründen, weshalb das ein Problem ist, weil man könnte sagen, tja, das Leben ist voller Widersprüche, das ist kein Problem. Aber sobald man gesagt hat, nein, also ein Widerspruch ist unzulässig, dann hast du natürlich mit der Logik eine scharfe Waffe, mit dem du für die Begründung einer Theorie, unabhängig von der Praxis, argumentieren kannst. Schauen wir uns mal diese Stelle aus der Politik an. Herr heißt einer nicht aufgrund einer Wissenschaft, sondern aufgrund seiner Qualität und ebenso der Freie und Sklave. Immerhin kann es eine Wissenschaft vom Herren- und vom Sklavenverhältnis geben. Die zweite etwa von einer Art, wie sie jener in Syrakus lehrte. Dort unterrichtete nämlich jemand für Lohn die junge Sklave in den üblichen Dienstleistungen. Also der Lehrer wusste genau, wie ein Sklave sich zu benehmen hatte. Der war aber selbst kein Sklave, weil er ja Lohn kriegte. Aber dennoch trainierte er die Sklaven, Sklave zu sein. Bisschen widersprüchliche Situation. Eine solche Unterweisung ließe sich auch weiter ausdehnen, etwa auf die Kochkunst und andere derartige Dienste. Denn die Aufgaben sind verschieden, die einen ehrenvoller, die anderen notwendiger. Und wie das Sprichwort sagt, jeder Sklave ist nicht wie der andere. Und jeder Herr auch nicht wie der andere. Also ihr seht so, die Theorie ist immer gleich, aber die Herren oder die Sklaven, die sind immer verschieden. Dies sind nun alles Wissenschaften für Sklaven. Die Wissenschaft des Herrn ist aber diejenige, die die Sklaven zu verwenden weiß. Denn der Herr zeigt sich nicht im Erwerben, sondern im Verwenden von Sklaven. Erwerben, das wäre der Kaufmann, der kauft Sklaven und verkauft sie. Doch hat diese Wissenschaft nichts Größeres oder Edles an sich. Sie besteht ja nur darin, das anordnen zu können, was der Sklave ausführen können muss. Wer es also sich leisten kann, sich nicht selbst abzumühen mit Wissenschaft, dem übernimmt ein Verwalter dieses Amt. Und die Herren selbst treiben Politik oder Philosophie. Also Wissenschaft ist nicht, was einem besser macht. Auf den ersten Blick. Und dann gibt es, damit Sie auch sehen können, in welchem Kontext eigentlich Wissenschaft entstand, eine andere berühmte Stelle aus der Ethik, wo argumentiert wird, dass das Wort, also das, was man eigentlich einsetzt, wenn man begründet, dass das Wort eigentlich in ethische Sache gar nicht funktioniert. Weil man kann zwar jemandem sagen, wie er handeln muss, aber damit handelt er noch gar nicht so, wie er handeln muss. Ja, und jetzt sagt ja Aristoteles, der Mensch wird ja grundsätzlich durch seine Triebfedern geleitet. Also, wenn du einen Mensch zum guten Handeln bringen willst, dann musst du ihm nicht eine Theorie geben, sondern dann musst du ihn peitschen. Du musst ihn strafen. Wenn er das nicht tut, musst du direkt zuschlagen. Dann also übt er das gute Handeln viel besser ein, als wenn du ihm eine Theorie gibst. Mit Ausnahme, sagt er dann, von ganz bestimmten Leuten, also die klug sind und die die Zeit haben, sich mit Theorien zu beschäftigen. Und so sehen Sie, dass, und das ist was, was die klassische Kritik an der Philosophie und an der Wissenschaft ist, Philosophie und Wissenschaft ist ein Betrieb für Eliten. Also nur für diejenigen, die nichts zu tun haben, also die Freien. Womit natürlich direkt deutlich wird, ja, wenn die sich damit beschäftigen, die nichts zu tun haben, also was kommt da raus? Das ist ja die klassische Kritik der Marxisten an die Theorie. Weshalb die sagen, dass du die Arbeiterklasse, weil die ja in die Praxis ist, die implizit beste Theorie hat. Hier sehen Sie, wie diese Figuren immer zurückkehren. Und die Wissenschaft war also sehr lange eine elitäre Angelegenheit. Erst viel später, also ich habe ja das Beispiel von den Universitäten gegeben, da wird das kommunitär. Aber dafür brauchst du natürlich auch eine Ideologie, eine Metaphysik, die das irgendwie begründete, dass letztendlich alle Menschen klug sind. Also alle Menschen sind in gewisser Hinsicht klug, aber nicht gleich klug. Also hier hast du auch wieder das Problem. Also schauen wir uns mal diese Stelle an, aus der Nikomachischen Ethik. So ist es denn auch bei der Tugend. Mit dem Wissen nicht genug, sondern man muss danach streben, sie, also die Tugend, zu haben und zu üben oder sonst den Weg einzuschlagen, auf dem wir gute Menschen werden können. Wäre nun Reden hinreichend, um vortreffliche Menschen zu bilden, so würden sie nach Theognis vielen und großen Lohn einbringen. Und man müsste sie sich verschaffen. Also wenn das so wäre, dass das Argumentieren einen guten macht, dann musst du das versuchen zu tun. Nun aber können, wie es scheint, diese zwar für Jünglinge von edler Gemütsart ein Ansporn und Antrieb werden und einen vornehmen und wahrhaft für das schöne eingenommene Charakter an die Tugend fesseln. Also Wissenschaft, Wissen, das Wort funktioniert nur bei Einzigen. Aber sie vermöge nicht die Menge für das Schöne und Gute zu gewinnen. Denn die Menge lässt sich ihrer Natur gemäß, da meint er in den meisten Fällen, nicht durch sittliche Scheu, also nicht durch Achtung für das Gesetz, um es mit Kant zu sagen, sondern durch Furcht bestimmen und enthält sich das Schlechte nicht, weil es schimpflich ist, also nicht an und für sich, sondern weil darauf Strafe steht, wie man das ja auch in dem Verkehrsgesetz tut. Also wenn du eine Verkehrssünde begehst, dann musst du nicht irgendwie ein Sermon dich anhören, dann musst du zahlen. Deshalb müsste man auch eigentlich diese Verkehrsbußen, heißt das, was man zahlen muss, abhängig von dem Einkommen machen. Weil wenn du natürlich viel verdienst, ja, da macht es nicht viel aus. Da sie nur der Leidenschaft lebt, trachtet sie nach den ihrem Geschmack entsprechenden Genüssen und nach dem, was dieselbe verschaffen kann, und flieht ihr entgegengesetzte Art der Unlust. Oh, ich habe die Seite vergessen umzuschlagen. Also ich bin jetzt, wo 15 steht, ganz rechts. Von dem sittlichen Schönen aber und der wahre Freude hat sie nicht einmal einen Begriff, also der Durchschnittsmensch, da sie es nicht gekostet hat, einen solchen Begriff. Welche Rede sollte nun solche Menschen bekehren? Es ist ja nicht möglich oder doch schwer, durch das Wort alteingewurzelte Gewohnheiten abzustellen. Wir müssen also schon zufrieden sein, wenn wir wenigstens beim Vorhandensein aller Bedingungen, die die Charakterbildung nach allgemeiner Meinung voraussetzt, an der Tugend Anteil erhalten. Also die Sache ist nicht so einfach. Also fragt sich nach wie vor, was soll das sein, diese Theorie? Jetzt komme ich bei 3.7. Also man braucht viel Überzeugungskraft, um klarzumachen, was jetzt der Gewinn von Wissenschaft ist. Und bedenke, ich habe das auch in der letzten Vorlesung gesagt, der Sokrates, der als erster Wissenschaftler gilt, wurde ja zum Tode verurteilt, weil er Götter einführte, neue Götter. Das waren die Ideen, die er eigentlich brauchte. Das war nämlich das Allgemeine. Und er bedarf die Jugend. Nee, warte, er verführte die Jugend. Das haben wir ja auch vorhin gesehen. Also die Jugend, die kluge Jugend, ließ sich gerne durch diese Wortspielen irgendwie faszinieren. Aber das bringt nichts, deshalb, dass die Alten sich wunderte und sich aufregten. Und deshalb sehen Sie das so in der klassischen Antike, es allerhand Versuche gibt, um doch klarzumachen, dass man mit den Wissenschaften doch etwas erreichen kann. Und ich habe ja jetzt so eine berühmte Anekdote, die kennt ja jeder, aber die macht hier in dieser Vorlesung Sinn, die doch mal aufzukochen nochmals. Wissen Sie, auf welche Anekdote ich anspiele? Also mit dem man in der Antike versuchte klarzumachen, ja, aber das Gehen auf das Allgemeine, das heißt, die Theorie bringt doch was für die Praxis. Ein ganz berühmtes Beispiel. Also Thales, der erste Philosoph, einer der sieben großen Weisen, mit seiner Ölpresse. Sagt Ihnen das was? Wir lesen mal diese Anekdote. Etwa die Geschichte von Thales von Milet. Es ist ein finanzieller Einfall, den man jenem wegen seiner Weisheit zuschreibt, der aber von allgemeinem Interesse ist. Als man ihm nämlich wegen seiner Armut verhöhnte und behauptete, die Philosophie sei unnütz, also du Armer, ja, ich verstehe in der Tat, ja, die Philosophie bringt nichts, da habe er, da er mit Hilfe der Astronomie, also das ist die meist theoretische Wissenschaft, das werden wir später noch sehen, eine ergiebige Olivenernte voraussah, noch im Winter mit dem wenigen Geld, das er besah, sämtliche Ölpressen in Milet und Chios für einen geringen Betrag gepachtet, da ihm niemand überbot. Als dann die rechte Zeit gekommen war und plötzlich und gleichzeitig viele Ölpresse verlangt wurde, da verpachtete er sie so teuer, wie ihm beliebte, und gewann viel Geld und zeigte so, dass es für den Philosophen leicht ist, reich zu werden, wenn er nur wolle. Dass er aber darauf keinen Wert lege. Auf diese Weise soll also Thales einen Beweis seiner Weisheit geliefert haben. Sie sehen ja auch wieder, dass mit diesen Ölpressen ist ja kontraintuitiv, weil die Praktiker, die sagten, ja, aber das ist wirklich absurd, du brauchst jetzt gar keine Ölpresse, schau mal. Und er tat also genau das, was man dann nicht tun würde, er kaufte die. Und als alle Leute dann in die neue Situation kamen, die er mit seiner Theorie vorhergesehen hatte, konnte er sie verkaufen. Das ist fast so wie, als ich mal einen Antiquär fragte, womit er sein Geld verdiente. Und da sagte er, ich kaufe, was die Leute nicht mehr mögen und ich verkaufe, was die Leute mögen. Und er war ziemlich klug, weil er hatte zwei Geschäfte und er wechselte immer die Bücher, damit die Leute, die in dem Geschäft kamen, auch sahen, was sie nicht hatten, was sie aber dann gerne kaufen wollten. Und wie bin ich zu dieser Weisheit gekommen? Eine kleine Anekdote werde ich jetzt auch als meine Trickkiste hinzufügen. Das war nämlich, als ich in Fribourg mal lehrte. Also nicht Freiburg, sondern Fribourg. Und da ging ich mit mal durch die Stadt und da sah ich, dass da ein Antiquariat war. Und ich ging in diesem Antiquariat und redete dann ein bisschen mit der Frau an der Kasse. Und weil sie an meinem Akzent hörte, dass ich Holländer war, dachte sie, das wusste ich nicht, der Chef war nämlich ein Holländer, dass ich für diesen Chef kam. Also sie sagte mir, er ist oben. Und ich dachte, wer ist er, der ist oben? Aber sie sagte, ja, Sie können ruhig gehen. Und da ging ich nach oben und da saß da der Chef. Und so kamen wir ins Gespräch. Und da hatte mir dieses kleine, aber feine Geheimnis seiner Geschäftskunst also geoffenbart. Okay. Und wir haben ja gesehen, bei Thales ging es um die Astronomie. Und das ist, jetzt müssen Sie sich gut an dem Stuhl festhalten, das ist ja das Allerbeste. Und wenn man es negativ formulieren will, auch allerabsurdeste Beispiel einer Theorie. Und das kann ich vielleicht gut klar machen an die Leistungen, und dann sind wir jetzt in einer früheren Epoche als Sokrates und Aristoteles, an die Leistungen von Parmenides. Ich habe ja in der Vorlesung öfters das Lehrgedicht von Parmenides vorgestellt, das werde ich jetzt nicht inhaltlich tun, ich werde aber kurz referieren, worüber das handelt. Das ist also ein Lehrgedicht, überschrieben Periphysios, über die Natur. Und darin versucht Parmenides also eine Kosmologie abzuliefern. Und wenn man jetzt durch dieses Lehrgedicht, das ja nicht in seiner Gesamtheit überliefert ist, sondern nur in Bruchstücke, also wenn man mal durch diese Bruchstücke geht, dann findet man in der Tat auch eine ganz normale Kosmologie, wie das in der Antike gebräuchlich war. Das heißt, mit Entstehen von den Planeten, wie das alles bewegt und so weiter. Es gibt aber in diesem Lehrgedicht einige ganz andere Stellen, die die Aufmerksamkeit der Philosophiehistoriker, oder ich muss ehrlich sein, der Philosophen auf sich gezogen haben, und zwar wie ein Magneten. Also wenn Sie alle Philosophen nehmen, die etwas von sich selbst halten, die setzen sich alle mit diesen Passagen von Parmenides auseinander. Also Hegel, Heidegger. Das sieht nun auf einmal ganz anders aus, weil wo Sie in dem einen Teil in einer Welt, die voller Bewegung ist und entstehen und vergehen, so werden Sie in dem anderen Teil in eine Welt eingeführt, die auf einmal ganz anders aussieht. Nee, stärker noch, die als Einsatz hat, dass es keine Bewegung gibt. Und das ist ein ziemlich abenteuerliches Stück dieses Lehrgedichts. Das beginnt mit einer Wegführung von Parmenides zu einer Göttin hin, die ihm dann zwei Wege offenbart, zwei Wege der Forschung, ein Weg, der begangen werden kann und einen anderen Weg, der nicht begangen werden kann. Und diese Wege sind formelhaft beschrieben. Das heißt, der Weg, der begangen werden kann, wird wie folgt beschrieben. Diejenigen, die in der Prüfung waren, die wissen, dass ich immer danach frage. Deshalb kann ich das auch jetzt so leicht geben, weil ich das schon 100-mal gehört habe. Der Weg, der begangen werden kann, also der Weg der Überzeugung, der Weg der Begründung heißt, dass es ist und das nicht ist, dass es nicht ist. Punkt. Und der Weg, der nicht begangen werden kann, den man also kutt vermeiden muss, den man eigentlich sowieso vermeidet, ist wie folgt umschrieben, dass es nicht ist und dass es sich gehört, dass es nicht ist. Bitte? Also ich kann das nochmal wiederholen, aber wenn Sie also jedwede Übersetzung von Parmenides nehmen, werden Sie das am Anfang finden. Also der Weg der Wahrheit, der Weg der Überzeugung ist, dass es ist und das nicht ist, dass es nicht ist. Jetzt fragt man sich, was der Parmenides damit will. Also Antwort, er will eine kosmologische Theorie aufbauen. Und er versucht jetzt die Evidenz, die man in der sinnlichen Praxis hat, auf dem Niveau der Theorie zu bringen. Gebe ich mal ein Beispiel. Also, wenn ich sicher wissen will, ob Sie jetzt hier sitzen, dann schaue ich hin und dann sage ich, er sitzt da und es ist nicht der Fall, dass er da nicht sitzt. Also ich schaue mal, er sitzt da und ich vergewissere mich, es ist nicht der Fall, dass er da nicht sitzt. Und das ist ja eine Prozedur, die wir ja immer anwenden, gesetzt. Sie kriegen einen Anruf von einem Kommiliton, hey, sollen wir heute Abend essen? Zusammen. Und sie denken, ja, das ist toll. Dann kommst du bei mir, ich schaue mal, ob ich noch Nudeln habe. Und dann gehen sie mit dem Telefon in der Hand zu dem Essensschrank und dann machen sie den auf und dann sagen sie, ja, da sind noch Nudeln. Und dann sagt diese Person an der anderen Seite der Linie, ja, ist noch was in der Packung? Und dann schütteln sie und dann sagen sie, ja, da ist noch was in der Packung. Also, dass es ist und das nicht ist, dass es nicht ist. Und in der Tat, Sie können diese Person einladen und Sie können die Nudeln auf dem Teller kriegen. Jetzt versucht Parmenides, diese Sicherheit, also diese Begründungsprozedur im Bereich der sinnlichen Erfahrung, ja, wenn ich sage, ich bin heute steinreich geworden, ich habe 1 Million, dann sagen Sie, ja. Und dann grabe ich mal in meine Tasche und dann hole ich so das Geld raus und sage, oh wow, yo, stimmt. Da habe ich es begründet. Also sie haben das mit ihren Augen gesehen und bestätigt, dass es nicht so war. Und jetzt versucht Parmenides, dieselbe Strategie im Bereich der Theorie zu wiederholen. Weil wir hatten ja gesehen, dass diese Theorie sehr anfällig für Kritik ist. Weil du kannst sagen, ja, wo ist die Stabilität der Theorie? Und nun will Parmenides, bevor er dann eine Kosmologie aufzieht, sagt, aha, genauso wie wir bei der sinnlichen Begründung auf die Sache schauen, so müssen wir, wenn wir uns in der Theorie mit dem Denken der Sache zuwenden, genau beachten, was wir dann eigentlich tun. Das heißt, wir haben die Sache so lange im Griff, wenn wir sie denken. Wir können die Sache so lange im Griff haben, solange sie gedacht werden kann. Wenn sie nicht gedacht werden kann, können wir sie auch nie im Griff kriegen. Wie formalisiert man das? Indem man sagt, das, was nicht ist, gibt es nicht. Und das, was ist, gibt es noch stärker. Das, was nicht ist, kann es nie geben. Und das, was ist, kann es immer geben. Jetzt sagen Sie, na, kluge Weisheit ja. Was Parmenides hier tut, er formuliert das Gesetz der Identität. Das heißt, wenn du begründest, kannst du die Bedeutung von Wörtern nie wechseln. Du kannst nicht sagen, ich bin ein Mensch und zwei Minuten später, ich bin kein Mensch. Also wenn du begründest, musst du immer bei der Sache bleiben und nicht die Karte tauschen. Das ist für Parmenides quasi die goldene Regel für die Argumentation, eine Bedingung, die heute auch noch immer gilt. Das sah natürlich da im 6. Jahrhundert vor Christus ziemlich abstrus aus. Weil er sagt einer, ich will jetzt eine Kosmologie schreiben, also wie die Welt entstanden ist und wie sie vergeht, wie es mit den Planeten ist. Und er fängt da an mit irgendeinem Satz über Sein und einem Satz über Nichtsein und zieht daraus den Schluss, dass es also keine Bewegung gibt. Ja, hier kann man natürlich sagen, also, hier hat man der totale Eschec der Theorie, weil das, was ich schon vermutet habe, können Sie Parmenides vorwerfen, dass also die Theorie wegführt von der Praxis, das ist ja völlig deutlich, weil ich sehe, dass Dinge bewegen und jetzt kommst du mit der Theorie und du kommst genau zu dem gegenteiligen Schluss, dass nichts bewegt, weil, so argumentierte der Parmenides, wenn es das Nichtsein nicht geben kann, und das kann es nicht geben, weil das können wir nicht denken, lässt sich ja jedwede Veränderung ebenso wenig denken. Weil eine Veränderung ist ja, etwas hat eine Eigenschaft A und verliert diese Eigenschaft, kriegt eine neue. Also A wird nicht A. Also ein Ding geht von Platz 1 auf Platz 2. Das heißt, es ist auf Platz 2 nicht, was es war, als es auf Platz 1 war. Deshalb konstatieren wir auch die Veränderung. Also überhaupt, um Veränderung denken zu können, brauchst du die Negation. Wenn du sagst, aber die Negation ist theoretisch ein Unding, die gibt es nicht, übrigens ebenso wenig wie in der Realität, das Nichts gibt es natürlich nicht, dann hat das Konsequenzen für die Theorie. Also was wir heute Kohärenz oder Konsistenz einer Argumentation nennen, ist, was Parmenides mit diesem Weg der Wahrheit also herausstellte. Ja? Nun, zurück. Hier gab es natürlich die größte Vorwürfe gegen diese Erfindung oder die Sicherstellung der Theorie bei Parmenides, dass das ja nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatte. Und ich werde gleich eine solche Kritik vorlesen. Und dann sehen Sie auch, wie die verteidigt wurde. Also dann gab es anderen, die das verteidigt und sagten, nein, der Parmenides macht einen großen Unterschied zwischen die sinnhafte Evidenz, die aber keine echte Evidenz ist, weil das nur auf den einzelnen Gegenstand hier und jetzt gerichtet ist. Also ich sehe jetzt, Sie haben ein schwarzes T-Shirt an, aber es kann ja sein, dass Sie heute Nachmittag, weil es hier so warm ist, sich ein anderes T-Shirt anziehen. Das heißt, mein Wissen, dass er jetzt ein schwarzes T-Shirt anhat, ist Wissen, das nur jetzt hier und hier und nun gilt. Ich weiß nicht, ob Sie nächste Woche noch ein solches T-Shirt anhaben. Aber dieses in der Theorie, die auf das Allgemeine gehen sollte, die also immer in jede Situation, zack, mit dem, ich weiß nicht, was man jetzt sagen kann, also mit einer Begründung kommen kann, die überzeugt, die muss natürlich anders aufgebaut sein. Die kann nicht nur vom Sinnhaften ausgehen. Und das Projekt der Philosophie, wie Sie das bei Platon und Aristoteles finden, ist ja gerade für diese zweite Argumentationsstruktur eine Welt auszudenken. Also unter welche Bedingungen lässt sich dieses Projekt durchführen? Und da gehört also die scharfe Trennung zwischen Welt der Sinnen und Welt des Denkens, die ja beide gegensätzliche Eigenschaften haben. Ja? Und ich meine, unter diese Hypothese, die ja von Platon ganz stark gemacht wird, übrigens auch von Aristoteles, ist es ja sinnlos, der Theorie vorzuhalten, dass sie nicht ist wie die Erfahrung. Dass sie weniger konkret ist wie die Erfahrung. Weil es wäre, dass sie einen Fisch vorwerfen, dass er nicht fliegen kann. Da kann weder der Fisch sein, ja, entschuldige, aber ich bin Fisch. Und wenn ich dann Flügel hätte, dann wäre ich ein Vogel. Dann macht der Vorwurf gar keinen Sinn mehr. Dann ist das trivial, dass er Flügel hat. Also, ich formuliere das mal so, weil Sie werden sehen, dass immer wieder in der Philosophiegeschichte das Rad neu erfunden wird, indem man sagt, ja, aber die Theorie ist ja anfällig und Theorie ist nur Theorie und ist nicht imstande, die Komplexität des Lebens zum Ausdruck zu bringen. Also das stimmt, aber der Theoretiker würde sagen, so what? Dann ändere ich einfach meine Theorie, sage, was du willst. Aber die Theorie wird natürlich nie so sein wie die konkrete Erfahrung. Ja, das wäre wie Gesetz, Sie wollen eine gewisse Pianosonate von Beethoven hören und Ihr Kommiliton hat nur eine Geige. Und sagt dann, naja gut, dann spiele ich die auf der Geige. Und da sagen Sie, nein, das stimmt doch gar nicht, das ist nicht diese Sonate. Und da sagen Sie, ja doch, das ist genau die Sonate. Nein, weil es geht auf dem Klavier. Und da sagt der andere, ja, aber entschuldige, ich habe kein Klavier, ich spiele das auf der Geige. Sehen Sie? Also diese Debatte kann unendlich weitergehen, weil die haben beide recht. Aber sie sprechen über etwas anderes. Und jetzt hört dann unten, dass da oben gestritten wird. Nein, das ist sie nicht. Ja, das ist sie doch. Und die rennt dann nach oben. Und die will den Streit schlichten. Und die muss dann klären, dass der eine das eine will und der andere das andere. Die wird also sagen, ja hör mal, das ist eigentlich dasselbe, aber dennoch verschieden. Und wenn die Kinder dann noch jung sind, dann sagen sie, Mami, das geht gar nicht, weil dasselbe ist nicht verschieden. Und dafür braucht man dann die Philosophie. Ja, also penibel. Also wenn ich tue mit Absicht solche triviale Beispiele, und zwar aus zwei Begründungen. obwohl ich ihn eigentlich nicht mag, habe ich doch eine große Bewunderung für Descartes, weil er als Ziel der Philosophie, ich erkläre das, denkt zusammen. Ich glaube, dass das sicherlich für einen Lehrer also eine Devise ist, dem er sich immer anschließen muss. Aber zweitens, der sagt ja auch, die echte Probleme lassen sich an den allereinfachsten Beispielen am besten darstellen. Also der ist auch, hält ein Plädoyer für die Simplizität, das ich mich gerne anschließe. Und zweitens, dafür braucht man natürlich noch eine philosophische Begründung. Das werden wir in dem nächsten Vorlesungsblock sehen, also der zweite Teil, wo es über die Logik und Metaphysik geht. Da wird deutlich, dass die Logik und Metaphysik von ihrer Art nichts versuchen hinzuzufügen, aber das, was evident ist, in ihrer Evidenz klar darzustellen. Und das simple Beispiel, also wenn ich jetzt ganz komplexe Beispiele gebe, dann spielen so viele Sachen eine Rolle, da ist also die Chance, also wenn Sie das nachvollziehen wollen, müssen Sie 15, 20, 30 Register spielen, aber wenn das Beispiel ganz einfach ist, dann ist das leichter nachzuvollziehen. Das heißt, die Evidenz deckt sich dann, die zeigt sich dann schneller. Aber wenn Sie wollen, kann ich es auch komplizierter machen. Ich mache noch eine kleine Fußnote. Ich sage das jetzt so und ich sage nicht alles dazu. Weil wenn ich jetzt für Deutlichkeit plädiere, ist das eine bestimmte Position in einer Debatte, die auch schon eigentlich seit der Spätantike galt, weil man hat sowohl auf dem Gebiet der Sprachentwicklung als auch auf Gebiet der Theorieentwicklung immer die Debatte gehabt, muss man jetzt, also zeigt die Wahrheit sich im Komplexen oder im ganz Einfachen? Und solche Debatte hat es zum Beispiel in der Philosophie gegeben, wo die Frage ist, sollte die Brevitas und die Simplicitas das durchschlaggebende Argument sein? Also sollte eine Theorie direkt deutlich sein? Oder muss man davon ausgehen, dass die Wirklichkeit so schwer zu entdecken ist, das zeigt sich ja, weil wir immer damit beschäftigt sind, dass deshalb auch die Theorie ganz kompliziert sein muss. Das ist übrigens auch etwas, was sich in den Sprachen niederschlägt, sowohl wenn wir so zum uns mal zurückbewegen im 16. und 17. Jahrhundert, hat es sowohl in England als in Deutschland, also die Nationalsprachen, also ihre Grammatiken suchten, eine Debatte gegeben, ob jetzt eine Sprache quasi den Stil von Cicero folgen sollte oder den Stil von Seneca. Das heißt, der einfache oder der komplexe Stil. Und zum Beispiel in der deutschen Tradition hat man den cicerianischen Stil gefolgt, das heißt ein komplexes Satzgefüge, wohingegen man in England eher den Seneca-Stil gefolgt hat, das heißt sehr parataktisch die Sätze aufbauen. Darüber wurde ganze Diskussion gefolgt, zum Beispiel was jetzt in den Akademien, also wenn du einen Bericht abliefertest, wie das verfasst werden sollte, in welche Sprache, also die komplexe Sprache oder die einfache Sprache. Insofern ist das schon ein philosophisches Statement. Aber gut, Ende Fußnote. Ich lese jetzt mal eine Passage vor, wo Plutarch, und dann sind wir im 1. Jahrhundert, auf dieses Projekt von Parmenides reagiert. Und das finden Sie in dieser Ausgabe, die Vorsokratiker. Und dem Parmenides wurde von Kolotes, das war ein Atomist, ein Nachfolger von Epikur, vorgeworfen, dass er also mit seiner Theorie, das war ja das Allerabsurdeste, was es überhaupt gab. Und Plutarch verteidigt das. Schauen wir mal an, was da steht. Aber weder hat Parmenides wie Kolotes, dessen Parmenides Interpretation Plutarch hier bekämpft, fügt der Übersetzer hinzu, zu Unrecht behauptet, das Feuer abgeschafft, noch das Wasser, noch den gefährlich steilen Abhang, noch die bewohnte Städte in Asien und Europa. Im Gegenteil, er hat sogar eine Weltordnung beschrieben. Also diesen Kolotes warf Parmenides vor, ja, mit deiner Theorie hast du ja eine Welt geschaffen, die nichts mehr mit der Welt zu tun hat. Da gibt es also kein Feuer mehr, weil das Feuer bewegte. Da gibt es kein Wasser mehr, weil das Wasser ja auch bewegte. Da gibt es keinen gefährlich steilen Abhang, wo man runterfallen kann, weil die Welt ist ja unbeweglich. Und der Plutarch sagt, nein, das stimmt nicht. Der Parmenides hat quasi eine neue Weltordnung kreiert mit dem Begriff. Da sehen wir weiter, wenn wir da nach unten gehen. Früher als Sokrates und Platon hat er nämlich begriffen, dass die Wirklichkeit sowohl einen erkennbaren als einen meinbaren Teil enthält und dass das Meinbare etwas Unzuverlässiges ist, in vieler Art Zustände und Wandlungen befindliches, indem es untergeht und wächst und sich jedem anderen gegenüber anders und für die sinnliche Wahrnehmung nicht immer in derselben Weise demselben gegenüber verhält, das ist die Welt des Veränderlichen, während das Erkennbare anderer Art ist. Es ist nämlich aus einem Glied und unbeweglich und nicht entstanden, also es ist die eine Argumentation, wie er selbst sagt, und mit sich selbst identisch und bleibend im Sein. Indem nun Kolotes Einzelnes aus seinem Zusammenhang löst und es dann wörtlich und das heißt falsch interpretiert und sich statt auf die Sache, auf den Buchstaben beruft, das sind alle höchst interessante Bemerkungen, behauptet er, dass Parmenides alles abschafft, wenn er annimmt, dass das Seiende eins ist. Parmenides jedoch schafft keiner von beiden Naturen ab, sondern gibt jeder Natur, das heißt die Erkennbare wie auch der Meinbare, das ihr Zukommende. Ja? Aber diese Welt muss erstmal entdeckt werden. Und das ist, was Sie, wovon Sie hier ein kleines Beispiel haben. So, jetzt habe ich den ersten Teil, wo es geht um die Wissenschaft, die Entdeckung der Theorie, fertig. Und jetzt in dem zweiten Stück werde ich also die Sekundante dieser Entdeckung behandeln, nämlich die Logik und die Metaphysik. Gibt es bis jetzt Fragen? Bitte?
Ich hätte eine Frage zu dieser Instanz, die das beschrieben hat. Haben Sie vielleicht die Idee gehabt, dass es auch Dinge gibt, die einfach in verschiedenen Variationen auftauchen und trotzdem alle miteinander existieren? Also, dass es sich dann verändern muss, dass es dann nicht nochmal erwartet.
Also wie man jetzt das Problem von Bleiben und Veränderung löst, ob man jetzt sagt, ja, es gibt quasi einen Wesenskern, der bleibt, also wir bleiben alle Menschen und vor sie zum Haarschneider gehen und wenn sie dann zurückkommen, ob zwar sie ein bisschen anders aussehen, sind sie noch immer Mensch. Das heißt, es bleibt was und es ändert sich was. Okay, das sind natürlich Antworten. Das sind ja metaphysische Antworten, wie man den Gegenstand einer Theorie begründen kann. Das ist, was wir in Aristoteles Kategorien sehen werden, die kruziale Unterscheidung zwischen Substanz, das was bleibt, und Akzidenten, das was wechseln kann. Weil die Kritik von Aristoteles an Parmenides, das haben wir ja in der letzten Vorlesung gesehen, letzte Vorlesungsreihe war, dass er ja die Unterscheidung zwischen Theorie, entschuldige, zwischen Substanz und Akzidenz nicht macht. Dass er also keine verschiedenen Typen von Wirklichkeit unterscheidet. Dass er davon ausgeht, dass es nur eine Form von Sein gibt. Und wissen Sie, wie Aristoteles, also wie er meint, evident diese Theorie widerlegt? Können Sie sich das noch erinnern? Weil ich sage das, dann wird Ihnen deutlich, also die nächste Veranstaltung geht ja über Logik. Wissen Sie, wie der Aristoteles Parmenides kritisiert? Er sagt also, du gehst davon aus, dass es nur eine Art von Sein gibt. Und deshalb kommst du auch zu der Feststellung, dass es unbeweglich gibt. Nur Unbewegliches. Dann sagt er, du hast doch eine Theorie. Und die Theorie ist doch nicht das, was du in der Theorie beschreibst. Also du gehst, indem du deine Theorie also kundgibst, selbst schon davon aus, dass es verschiedene Niveaus in der Wirklichkeit gibt. Ja? Nämlich Zeichen und Bezeichnendes. Gibt es weitere Fragen? Bitte? Also nochmals, Aristoteles argumentiert, dass die sublunare Welt die Welt der Bewegung ist. Und er würde sagen, das ist ja evident, das sehe ich. Das ist die Welt der Wahrnehmung. Und diese Welt wird vorangetrieben durch eine andere Typen von Welt, wo es viel weniger, wo es eigentlich kein Entstehen und Vergehen gibt, sondern nur lokale Bewegung. Und diese Welt, das ist nämlich die Welt der Planetenbewegungen, und diese Welt wird wieder angetrieben durch einen unbewegten Beweger. Parmenides würde sagen, es gibt überhaupt keine Bewegung. Und Parmenides, ich meine, der hat ja, also er sagt es nicht in seinem Lehrgedicht, dass dieses Sein, dieses eine unveränderliche Sein, dass das Gott ist. Aber wenn Sie sich die Prädikate anschauen, die er von diesem unbeweglichen Sein aussagt, sind das die Prädikate, die in der Tradition immer von dem unbewegten Beweger gesagt wird, nämlich ewig, unveränderlich und so weiter. Aber nochmals, das ist nicht Parmenides Intention. Und das ist ja auch nicht die Problemkonstellation, auf die er eine Antwort geben will. Er will ein kosmologisches Problem lösen und kommt mit, also was man sagen kann, der allererste Theorievorschlag. Und das sieht natürlich ein bisschen zu stark aus. Und Aristoteles korrigiert das dann. Übrigens Platon auch. Bitte?
Man kann ja im Grunde genommen, also wenn man jetzt mal die Aussage des Parmenides klarmachen will, kann man ja eigentlich sagen, bei einer Theorie oder bei Theorien anwenden, dann brauchen wir einen Maßstab. Das, was Parmenides eigentlich zum Ausdruck bringen will, ist nur, der Maßstab muss festliegen. Der darf sich nicht verändern.
Ja, aber
dann können wir etwas, was wir als Maßstab benutzen, auch als Maßstab verwenden.
Ja, aber ich meine, das gilt natürlich auch für die sinnliche Wahrnehmung. Die braucht ja auch einen Maßstab. Aber ich meine, wenn ich so eine Feststellung mache, denken Sie an dieses Nudelbeispiel, dann ist quasi meine sinnhafte Wahrnehmung ist der Maßstab. Und übrigens, man muss bedenken, dass der Parmenides natürlich Maßstab und das, was durch den Maßstab gemessen wird, identifiziert, weil er ja keinen Unterschied zulässt. Insofern ist das natürlich ein bisschen schwierig.
Es ist ja im Grunde genommen nur ganz am Anfang, da ist irgendjemand mal auf das Problem, dass wir irgendwie mit Maßstäben probieren, das ist eigentlich nur so eine Interpretation.
Die
alles, was danach kommt, das ist ja eine weitere Entwicklung.
die vielleicht kann ich das so aufgreifen. Also ich war ja die Vorlesung angefangen letzte Woche, indem ich auf Begründungen hingewiesen hatte, dass der Übergang von Praxis zu Theorie ist eigentlich, wenn eine Begründung geliefert wird. Und eine Begründung fragt natürlich immer, ja, weshalb ist das so? Insofern, wenn du anfängst zu begründen, dann kommst du in eine, also Maßstab gemessene Struktur. Und da musst du auch sagen, also worauf stützt du dich? Weil anders hält die, ich meine, wenn sie reinkommen und ich frage, haben sie die Hausarbeit fertig? Und sie sagen nein und ich frage weshalb und sie sagen, der Apfel ist rot. Dann ist das zwar eine Behauptung, aber irgendwie ist nicht deutlich, wie diese Behauptung jetzt, also ihre frühere Behauptung, dass die Hausarbeit nicht rechtzeitig fertig ist, wie die das irgendwie begründet. Und da müssen sie sagen, letztendlich, ja, ich habe so viel rote Äpfel gegessen, dass ich total krank wurde und deshalb habe ich meine Hausarbeit nicht rechtzeitig fertig. Also okay, jetzt verstehe ich, weshalb sie sagen, Begründung, der Apfel ist rot. Aber ich meine, da muss man zusätzliches Material liefern. Okay, weitere Fragen? Also die hier wird auf die Position von Heraklit verwiesen. Also für Heraklit gilt genau dasselbe als für Parmenides. Das heißt, sein Schrifttum ist nur in Fragmenten überliefert. Und die beiden werden gerne als Gegenpolen dargestellt. Das ist natürlich eine theoretische Konstruktion von Geschichte der Philosophielehrer. Und ich meine, wenn man eine bestimmte Philosophie hat, kann man aus diesem Gegensatz auch noch einen Sinn machen. Aber der Parmenides tut natürlich genau dasselbe wie Heraklit, nur hat er eine andere Lösung. Er würde sagen, ich sehe, dass alles bewegt und die feste Feststellung, die ich hier machen kann, ist, dass alles bewegt. Und diese Feststellung ist quasi von einer anderen Natur, weil die natürlich immer gilt. Also insofern hat man, ob zwar es ein ganz anderer Zugang ist, formal gesehen dasselbe Problem. Ja? Okay, wir haben jetzt noch einige Minuten. Also, damit Sie also die Linie klar vor Augen haben, wir haben über Wissenschaft gesprochen und ich werde jetzt Logik und Metaphysik darstellen als die Sekundanten, um dieses Projekt zu unterstützen. Und Sie sehen auch, ich meine, ob das stimmt, da muss man natürlich historische Forschung machen. Und ich werde mich dem direkt biegen. Es ist aber höchst interessant festzustellen, dass in der Perzeption der antike und mittelalterliche Autoren es so ist, dass die Logik und Metaphysik zu den spätesten Wissenschaften gehalten. Also was ich jetzt sage, dass man also erst Praxis hat, dann Theorie und dass man zur Begründung dieser Theorie noch extra Wissenschaften bräuchte, das ist, wie die Philosophiegeschichte grosso modo über sich selbst geurteilt hat. Und damit Sie das methodologisch folgen können, also Hier müssen Sie zwei Dinge gut unterscheiden, weil Philosophie ist ja begründen. Und auch wenn das jetzt historisch nicht stimmen würde, aber alles, was bis jetzt von der Forschung aufgedeckt ist, belegt das, dass die Metaphysik und Logik die letzte Wissenschaften sind, also die am letzten erfunden wurde. Gesetzt, das wäre nicht so, dass es das eigentlich schon viel früher gegeben hat, dann bleibt noch, dass die westliche Tradition diese beiden Wissenschaften eine privilegierte Position zuerkannt hat. Und das können Sie auch sehen, nicht so sehr bei den Septem Artes Liberales, weil da die Metaphysik ja keine Rolle spielt. Das ist ein bisschen eine komplizierte Sache, weil Aristoteles ja lange Zeit nicht rezipiert wurde. Aber Sie können sehen, bei den ersten Versuchen, einen wissenschaftlichen Kanon aufzubauen, dass die Logik, sagen wir mal so, ab das erste Jahrhundert vor Christus, die Logik an erster Stelle stand. Und dass, nachdem die Metaphysik eine Rolle spielte, die Metaphysik immer an letzter Stelle stand. Und diese beiden Positionen haben eine Sonderstellung. Und wenn man jetzt sieht, was über diese Wissenschaften gesagt wird, wird immer gesagt, ja, das sind besondere Wissenschaften, das sind eigentlich die Metawissenschaften. Und ein ganz schönes Beispiel, bezogen auf die Logik, finden Sie wieder bei diesem Hugo von St. Victor. Ich kann Ihnen das empfehlen, das mal zu lesen. Das ist ein bisschen ein Durcheinander. Aber wenn Sie so wissen wollen, was so ein spätantikes Wissen beständig durch, also was so für den Wissenschaftskanon, wo wir mehr oder weniger noch draufstehen, Bestand hatte, was da ausgewählt wurde, dann müssen Sie diesen Hugo von St. Victor lesen. Das ist noch kurz vor die Universitäten, wir sind dann im 12. Jahrhundert, die Universitäten beginnen so im 13. Jahrhundert, aber vieles von dem, was er so theoretisch andenkt, findet man nachher in den Universitäten. Ob zwar er zum Beispiel die Metaphysik von Aristoteles gar nicht kannte, wie viele andere Werke von Aristoteles auch nicht, wie die Physik. Aber hier sehen Sie ganz deutlich, wie die Logik, und das ist dann das letzte Zitat, als die erste, aber gleichzeitig letzte Wissenschaft gesehen wurde. Das heißt, zeitlich die letzte, begrifflich die erste. Und so haben Sie eigentlich ein Modell, dass der Mensch in der Auseinandersetzung mit der Natur eigentlich der Selbstverständliche, die letztendliche Begründung ganz am Ende erst findet. Ja? Und nachdem es gefunden wurde, wurde es ganz am Anfang gestellt. Schauen wir uns diesen Text mal an. Da nun also die Alten, die immer wieder auf diverse Irrwegen geraten waren, also hier geht es um die verschiedenen Wissenschaften, in ihren Untersuchungen zu falschen und widersprüchlichen Ergebnissen kamen, also das ist ein Zitat aus Boethius, da sind wir so im 5. Jahrhundert, also die Feststellung wird hier gemacht, die Wissenschaften kommen miteinander in Konflikt, also Wissenschaften sind ja die ersten Begründungsversuche. Und jetzt sagt der eine, sagen wir mal Heraklit, alles bewegt. Und Parmenides sagt, nee, nichts bewegt, es gibt nur Unbewegliches. Jetzt gibt es also zwei gegensätzliche Positionen. Und die Erfindung der Logik, das werden wir hier gleich sehen, ist eigentlich der Versuch, wenn es zwei verschiedene Dossiers gibt, denken Sie an einen juristischen Case, wenn es zwei verschiedene Perzeptionen eines Sachverhalts gibt, brauchst du eine Wissenschaft, die sagt, der hat Recht und der hat nicht Recht. Und das ist die Logik. Also Sie sehen hier, was eine Rolle spielt. Eins, dass man bei diesen verschiedene Auffassungen nicht stehen bleiben darf, also es ist nicht postmodern. Es wird gesagt, nein, bei Wahrheit gibt es nur das eine und nicht auch noch das andere. Also wahr ist wahr und nicht unwahr. Und zweitens, es nutzt hier eine Entscheidung zu treffen. Und du könntest auch sagen, nö, das lassen wir so. Ist zu schwierig, hier eine Lösung zu finden. Aber man sieht, man hat also eine Wissenschaft gesucht, die als Arbiter auftreten kann, wenn Wissenschaften Begründungsprobleme kriegen. Also wenn zwei Wissenschaftler aufeinandertreffen, und hier haben sie wieder, ich heb das gerne hervor, Sie sehen, wenn Wissenschaft global wird, also das ist genau wie wenn Sie Gesetz, Sie machen Philosophie in Freiburg, dann haben Sie gewisse Überzeugungen. Da kommen Sie in Konstanz, dann sagt doch der Prof, was reden Sie da? Das können Sie doch aber gar nicht sagen. Da kriegen Sie eine ganz andere Story. Und dann auf einmal denken Sie, ja verdammt, wer hat jetzt recht? Sie brauchen also, wenn Sie sich rumbewegen in der Welt und also mit verschiedenen Begründungen konfrontiert werden, einen Arbiter, der Ihnen sagt, ja, hier, die eine Position ist zwar recht, hat zwar recht, aber, und bei den anderen ist es, und so weiter. Das heißt, sobald natürlich Wissenschaft los wurde von dem Betrieb, wo der eine Magister, denken Sie, was er ganz am Einleitung sagte mit dieser Seelenführung, wo es quasi aus dem Privatbetrieb geholt wird, wo Sie quasi sich einem Magister anschließen, der Ihnen genau sagt, wie es ist. Wenn Sie aus dieser Welt kommen, wo es verschiedene Magister gibt mit verschiedenen Theorien, dann brauchen Sie natürlich ein Judex, ein Arbiter, der sagt wieder was. Das ist die, dort kommt die Logik. Also lesen wir. Da nun also die Alten, die immer wieder auf diverse Irrwegen geraten waren, in ihren Untersuchungen zu falschen und widersprüchlichen Ergebnissen kamen, und da es unmöglich schien, dass von zwei über dieselbe Sache aufgestellten entgegengesetzten Behauptungen, die durch gegensätzliche Schlussfolgerungen zustande gekommen waren, beide wahr sein sollten, ist schon natürlich eine starke Voraussetzung. Also man akzeptiert nicht länger, dass es zwei verschiedene Auffassungen über dieselbe Sache gibt. Ich mache mal eine kleine Fußnote. Das ist nicht normal. Weil wenn Sie zu Hause mit Ihren Kommilitonen am Tisch sitzen, da werden Sie nicht also mit Ihr Küchenmesser also die Auffassung von den einen gegen all diese anderen Auffassungen, die am Tisch besprochen werden, durchsetzen. Sie werden davon ausgehen, ja, man kann über eine Sache mehrfach denken. Aber das wird also, also in bestimmten Bereichen funktioniert das nicht. Denken Sie an eine Gerichtsverhandlung, wo, wenn Ihnen Unrecht geschehen ist, wollen Sie wirklich, dass die Sache ist, also aufgeklärt wird und dass nicht jemand so nur mal ein Geschichtchen erzählt. Man also unmöglich im Zweifel lassen konnte, welche Schlussfolgerung zu glauben sei. Aus diesem Grunde wurde es offensichtlich, dass man zuerst die wahre und unverfälschte Natur des logischen Argumentierens zu prüfen habe. Ich höre hier auf, weil es jetzt Zeit ist, aber Sie sehen, in welchem Kontext quasi die Logik erfunden wird. Bis nächste Woche.